Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Design Clubs.
Es gibt Berufsethiken für die Wissenschaft, die Medizin, für Juristen, IngenieurInnen und. Aber warum nicht auch für DesignerInnen? Was sollen Designer tun und was dürfen sie tun? Eine Antwort auf diese ethischen Fragen liefert ein Buch mit dem Titel Ethik für Designer. Eine Einführung in das Thema, die zeigt, wie Gestaltung mit Verantwortung verbunden ist und wie Designer ethische Überlegungen praktisch anwenden können. Christian Bauer wurde bei Bas am Pronk promoviert und lehrt an der Hochschule der Bildenden Künste in Saarbrücken, wo er eine Zeit lang auch Rektor war. Zusammen mit Professor Gertrud Nolte und Professor Dr. Gerhard Schweppenhäuser etablierte er das Forschungsthema Ethik im Kommunikationsdesign. Er gründete das Institut für Designethik und er ist Mitherausgeber der Würzburger Beiträge für Designforschung, die im Wissenschaftsverlag Springer VS erscheinen. Er ist also ein Antreiber, wenn es um die Einbindung von Design in die gesellschaftlichen Debatten geht. Mit seinem Buch Ethik für Designer tut er nämlich genau das. Darin erklärt er zunächst, dass es bisher überhaupt keine klare Berufsethik für Designer gibt. Aber es besteht doch eine Verantwortung gegenüber den Nutzern von Design, der Gesellschaft, der Umwelt. Die Frage nach der Dosierung des Impacts von Design sollte deshalb ethischen Prinzipien folgen. Denn Nachhaltigkeit, Fairness, Transparenz und Inklusion haben in einer komplexer werdenden Welt eine immer wichtigere Bedeutung. Mit Christian Bauer spricht jetzt mein Kollege Georg Christoph Bertsch.
Heute haben wir zu Gast den Christian Bauer in Saarbrücken. Wirklich ein sehr fürsorglicher Autor, der uns eben mit dem Buch Die Ethik für Designer versorgt. Eine Fragestellung eben an das Design heranträgt oder eben als Werkzeug auch den Designerinnen zur Verfügung stellt, das natürlich eine Riesenrolle spielt, besonders weil Design auch immer politischer wird. Hallo, wie geht's, Christian?
Ja, vielen Dank. Mir geht's hervorragend. Ein wunderbarer, schöner Sonnentag.
Das freut mich. Ja, also das ist eben bei AV-Edition Ethik für Designer ein Büchlein, das sich mit dieser Fragestellung beschäftigt, mit der sich momentan sehr viele Designerinnen rumschlagen, nämlich was ist eigentlich das Gute an gutem Design? Was sollte eine Designerin machen? Was sollte sie nicht machen? Was ist verboten? Aufgrund von welchen Regularien, Texten, Verabredungen, Gesetzen sind bestimmte Dinge im Design machbar oder nicht machbar, Christian?
Das ist jetzt schon eine sehr umfassende Frage gewesen, gleich zum Einstieg. Das gute Design ist natürlich sozusagen eine designgeschichtliche feste Größe, mit der man bestimmte Diskurse und eine bestimmte Designgeschichte verbindet. Das ist, muss ich offen gestehen, gar nicht mein bevorzugter Zugang. Also die Geschichte à la Max Bill, mit dem Namen verbindet man vielleicht diese funktionalistischen Zugänge zum guten Design. Die haben in ihrer Epoche eine hochgradige Relevanz gehabt, aber im Rahmen sozusagen meiner Ethik für Designer, die ja auch designgeschichtlich argumentiert, versuche ich auch zu zeigen, dass dieser gedankliche Parcours oder Diskurs, der verschiedene, ja, fast schon Epochen des Designs durchläuft, vom 19. durch 20. ins 21. Jahrhundert, dass der schon verschiedene Schwerpunkte hatte. Also ich möchte ja eigentlich zeigen im Rahmen meiner Darstellung, dass die Designbewegung vom 19. Jahrhundert an die ganze Zeit in ihren prononciertesten Positionen Wertfragen von größtem Gehalt und auch Maßstab verhandelt hat. Das ist, glaube ich, auch schon mal wichtig für das Selbstbewusstsein eigentlich auch der Designerinnen und Designer heute, dass sie immerhin auf 150 Jahre Designgeschichte zurückblicken dürfen, in denen gerade auch die hervorragendsten und vorzüglichsten Personen diese Fragen verhandelt haben. Du hast ja jetzt auch verschiedene Fragen gestellt in einer. Ja? Und ich würde sagen, jetzt wenn wir sagen von 2026 aus in die Vergangenheit blicken und zugleich in die Zukunft schon stark den Begriff der Verantwortung in Gebrauch nehmen. Ich glaube, es ist für die heutige Designergeneration, mit der wir es an Hochschulen zu tun haben, schon der Schlüsselbegriff. Ja, inwiefern sie Verantwortung tragen und in welchem Ausmaß und wofür. Und das ist, glaube ich, auch eine sinnvolle Frage, auf die man auch ganz gute Antworten geben kann.
Wir haben ja, also die Aufteilung deines Buchs geht ja letztlich nach Personen oder Gruppen von Personen, die eben im Laufe der Geschichte dieses Thema behandelt haben. Und aus dem Kapitel über Dieter Rams möchte ich ein kurzes Zitat vorlesen. Denn ohne eine Haltung, so seine Überzeugung, werde es wohl kaum möglich sein, sich gegen die Zwänge zu behaupten, mit denen sich im marktwirtschaftlichen System Designerinnen und Designer konfrontiert sehen. Gemeint sind hiermit die Zwänge, die aus dem Marketing kommen und die als Imperativ des Marktes auftreten, beständig die Verkaufbarkeit von Produkten zu erhöhen, um gegenüber der Konkurrenz nicht ins Hintertreffen zu gelangen. Es ist ja so, dass eben noch immer der erhebliche Teil der Designerinnen und Designer eben genau unter diesem Imperativ des Marktes arbeiten müssen, auch wenn sie nicht wollen. Und wir wollen es ja auch. Wie soll man damit umgehen? Also was ist das, was gibt es für Möglichkeiten, also sich dem sozusagen zu entledigen?
Also es wird wohl außer für eine gewisse Erbengemeinschaft oder andere begüterte Personen oder für Asketinnen und Asketen kaum eine Möglichkeit geben, dem Marktgeschehen zu entraten. Das ist jetzt nochmal erstmal so eine soziologische Feststellung. Gleichwohl leben wir ja nicht nur im Rahmen des Marktgeschehens, obwohl das in unserer Alltagssoziologie sehr dominant ist. Wir sind ja auch Bürgerinnen und Bürger. Ja, und Designerinnen sind nun mal verwickelt in das Geschehen zwischen Produktion, Konsumtion und Zirkulation von Waren und Dienstleistungen. Und das ist eine Faktizität. Wie man sich dort positioniert und die entsprechende Haltung einnimmt, ist doch ein sehr differenzierter Prozess. Und es kommt mir darauf an, dass die Personen, die Verantwortung in sich verspüren, die anderen sind ja nicht weiter adressierbar, die kann man ja schon mal außen vor lassen, dass man denen den guten Mut zuspricht, dass es auch sinnvolle Kompromisse gibt in dieser Situation. Und ich halte nichts von einer moralischen Überforderung. Ja? Man neigt sehr schnell philosophisch zur moralischen Überforderung und das ist nicht sinnvoll. Die Menschen sollen, und das wäre jetzt mal ein Ansatz, der auch lebbar ist und praktizierbar ist, sich Gedanken machen, welche Tugenden sie eigentlich ausprägen möchten und welche Tugenden in ihrem Leben für sie als Privatmenschen wie als öffentliche Akteurinnen nur mal relevant sind. Die teilt man meistens auch mit den Personen in seinem näheren Umfeld. Also das sind eminente Sozialisationserfahrungen im Spiel, dann die Erfahrungen, die man in der Adoleszenz erwirbt, also eine eigene Werthaltung ausprägt. Und so frei sind wir in unserer liberalen Gesellschaft immerhin noch, dass wir mit ein bisschen Klugheit uns eine Position in dieser Gesellschaft erarbeiten können, wo unsere individuellen Tugenden vielleicht in ihrer Werthaftigkeit auch erkannt werden. Das gelingt einem nicht sofort und es ist auch Glück damit dabei. Aber es ist auch eine lebenswürdige Anstrengung damit verbunden, diese Lebensnischen für sich zu erschließen, in denen die eigene Arbeit als sinnhaft erlebt wird. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, für eine ethische Lebensform. Es wird gar keinen Sinn ergeben, wenn das, was ich praktiziere, für mich nicht wirklich auch eine Sinnebene hat. Das ist jetzt ein bisschen tautologisch formuliert, habe ich mir jetzt so eingebrockt, aber die Energie, die motivationale Energie kommt nun mal aus der Sinnerfahrung. Ja. Ja, und ich glaube, dass der tugendhafte Mensch, wie gesagt, er oder sie soll seine Tugend natürlich selbst definieren. Ist auch ganz wichtig, dass das ein eigenes Lebensprogramm ist und dass man es wirklich als einen Lebensprozess ansieht und eben nicht als, ich muss jeden Tag der moralische Held oder die Heldin sein. Das ist unglaubwürdig, das halten wir nicht durch, das bricht man dann auch ab und man wird traurig oder frustriert darüber, dass man es nicht schafft. Das finde ich keinen sinnvollen Ansatz. Ja, insofern, man braucht Tugenden, die zu einem selbst als Person passen und die natürlich auch zu dem Charakter der Arbeit passen. Ja, die Arbeit hat ja ihre eigene Charakteristik und das Designfeld besteht ja aus, sagen wir, unterschiedlich intensiv dem Markt und dem Marketinggeschehen ausgesetzten Bereichen. Das ist ja auch nicht ganz einheitlich, ne?
Ja, das ist ja die Frage, also die ganze Zeit gestellt wird, die hier auch im Rahmen des der World Design Capital immer wieder auftaucht. Also wie kann ich denn politischer werden? Wie kann ich ethisch korrekter handeln? Mhm. Was wir eben gerade hatten, also im Kontext einer marktwirtschaftlichen Prägung. Ich finde, da gibt es einen Satz da unter dem Kapitel Nachhaltigkeit und das gute Leben, wo du das sehr klar beantwortest. Und zwar schreibst du, gewiss kann man als einzelne Person nicht immer alle Folgen des eigenen Handelns vollständig übersehen. Dies enthebt uns aber nicht der Aufgabe, uns zu fragen, welche Pflichten wir beispielsweise gegenüber Menschen haben, die nach uns leben werden und die mit den Folgen unseres Handelns werden zurechtkommen müssen. Das ist ja ein Punkt. Also hier gibst du sozusagen sowohl eine Anleitung, eben, dass es eben nicht möglich ist, all das zu verstehen, aber dass es dennoch die Notwendigkeit gibt, eine Verantwortung anzunehmen für die nach uns Kommenden. Das ist ein Punkt, der mir also wirklich sehr gut gefällt an dieser Stelle, weil es eine Fragestellung, die ununterbrochen auftaucht. Also was ist denn, was ich übersehen kann und was ist das, was ich machen muss?
Das ist auch eine Fragestellung, lieber Georg, die nicht wir erst im 21. Jahrhundert entdeckt haben. Auf meiner Favoritenliste der Literaturen, mit der ich mich die letzten Jahre und Jahrzehnte zum Teil beglücke und zum Teil auch rumschlage, taucht ein gewisser Marc Aurel auf. Ein großer Verantwortungsnehmer zu seiner Zeit. Ja, es ist der Philosophenkaiser Marc Aurel. Wir sind bestimmt keine Kaiser und wir sind bestimmt keine Feldherren. Aber wir haben sozusagen ein modernes Ich, das zum einen sich selbst sehr ernst nimmt, also im Sinne von Verantwortung. Das ist auch erstmal gut. Und das gleichermaßen nicht so wahnsinnig gut trainiert ist durch unsere, würde ich mal sagen, sehr gegenwartsbezogenen Moden und Orientierungen, längere Zeiträume zu überschauen. Und da treffen wir auch wirklich auf die Frage der kulturellen Nachhaltigkeit, das ist ein Begriff, der sich erst in den letzten Jahren eingebürgert hat. Vor dem Hintergrund wird es interessant, wie wir in Erziehung, Bildung oder in öffentlicher Kommunikation, und da sind dann die Designerinnen und Designer auch gefragt, lernen, größere Zeithorizonte überhaupt uns zu erschließen. Wir sind, sagen, von unserer Biologie her und unserer Soziologie her auf 2-3 Generationen angelegt, ja, die wir so überschauen. Und wenn wir den Gedanken der Nachhaltigkeit wirklich ernst nehmen, den du ja ansprichst, und die damit einhergehende zukunftsethische Verantwortung, dann wird es interessant, sich zu fragen, ob wir mit diesen 2-3 Generationen nicht bereits einerseits überfordert sind, ja, weil wir so eine wahnsinnige Transformation der Lebensverhältnisse schon binnen weniger Jahre erleben und gleichwohl, und zwar durch Rückgriff auf die letzten 3000 Jahre Menschheitsgeschichte, die wir sehr gut kennen, ja, die Zeit davor kennen wir bruchstückhafter, nicht lernen können, wie Menschen mit der Zukunft umgehen. Und wir finden da Zeugnisse aus den unterschiedlichsten Kulturen, die mit diesen größeren Zeiträumen zum Teil wesentlich intensiver sich auseinandergesetzt haben als wir selbst, die wir sehr ja, attentistisch auf die Gegenwart gebannt starren, ja, auf die nächste Nachricht und so weiter und eigentlich etwas trainieren, als die schnelle Reaktion, die auch schnell eine Angstreaktion sein kann oder eine panische Reaktion und wir unseren sowohl intellektuellen, auch unseren Gefühlshaushalt nicht auf lange Perioden ausgerichtet haben. Das finde ich eine interessante Fragestellung, wie wir das kulturell unterkriegen, auch institutionell. Diese längerwierigen Prozesse, die, und das ist eigentlich auch mein Glaube oder mein Credo, uns Hoffnung machen könnten, dass wir uns aus der misslichen Lage, in der wir uns durch widersprüchliche gesellschaftliche Prozesse gebracht haben, dass wir uns da auch wieder rausarbeiten können. Bestimmt nicht mit einem Klacks, ja, oder mit einem Schnips oder mit so einer Patentlösung, wie jetzt gerade eben die künstliche Intelligenz für alles dienen soll, was wir an Problemen und Problemlösungsverhalten so uns vorstellen. Ja, ich habe nichts gegen diesen Ansatz per se. Mir scheint er nur sehr eingleisig aufgesetzt zu sein und ganz viele andere Optionen werden sozusagen unter dieser Manie punktuell, also jetzt gerade im zeitlich gelöscht. Das ist nicht klug.
Ja, mir geht es auch so. Also ich finde dieses Thema der Langfristigkeit des Denkens, der Langwierigkeit, aber auch der Entwicklungen und der Durabilität, also alle diese Fragestellungen, die sich irgendwie mit Zeit beschäftigen, fallen noch relativ schwach aus. Wenn man jetzt mit Designern ins Gespräch käme, würde man wahrscheinlich relativ wenig über Zeiträume erfahren, außer vielleicht irgendwie die Entwicklung von einem Produkt oder Abhärten von einem Material oder so.
Ja.
Also mich interessiert zum Beispiel viel mehr, was kürzlich von der Helmholtz-Gesellschaft publiziert wurde, also wie eben Pilze, Bakterien und andere Mikroben auf Plastikteilchen leben und was die mit diesen Plastikteilchen machen im Meer. Also wie eben sozusagen die organische Welt sich die anorganische Welt einverleibt. Aber einen Punkt möchte ich nochmal zurück. Und zwar, wir waren vorhin bei diesem Thema der Fragestellung der Regeln, ne? Kodizes.
So. Ja.
Da gibt es auch eine Passage in deinem Buch, und zwar finde ich auch sehr interessant, von der man jetzt ausgehen kann, mit der Festlegung auf einen Ethikkodex. Das wäre jetzt wirklich wesentlich mehr als einfach nur ein paar 10 irgendwie Regeln von Rams. Signalisiert man anderen gesellschaftlichen Akteuren ein hohes Maß an Professionalität. Mhm. Man nimmt sich noch einmal gesondert mit dem Blick der anderen wahr. Gleichwohl ist es auffällig, dass Designer sich bis dato keine eigene Professionsethik verliehen haben. Immer wieder werden Versuche unternommen, in die eigene Branche hinein Signale zu setzen, die ein Ungenügen an der eigenen Praxis zum Ausdruck bringen. Das ist vor allem, ich meine, ich habe jetzt hier auf dem Tisch liegen, angewandte Ethik, die Bereichsethiken und ihre theoretische Fundierung, das ist von Julian Nieder-Rümelin rausgegeben, in dem eben die Medizin, die Technik, die Ökologie, die Wirtschaft, die Recht, das Recht und so weiter, eben diese Ethiken zusammengefasst sind. Also dass wir keine Designethik haben oder keine angewandte Professionsethik, woran liegt es denn?
Also die etwas traurige Deutung wäre mangelndes Selbstbewusstsein, ja, wie es einer Ärzteschaft, einer Anwaltschaft, anderen Berufsgruppen, Ingenieuren, die sich in Berufsverbänden organisieren und dadurch zum Teil schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten eine große gesellschaftliche Geltung aufgebaut haben. Also dieses Verbandswesen, das ich auch anspreche, ganz am Ende meines Bandes und gerade eben heute eine Publikation abschließe, wo es wiederum geht, erscheint mir doch sehr, sehr wichtig zu sein, um die gesellschaftspolitische Orientierung und auch Verantwortung und Geltung vor sich selbst und vor anderen glaubhaft machen zu können. Ja, und es ist einerseits sympathisch, dass sozusagen die kreative Branche sich sagen in so einer Künstlerattitüde ergeht, und es ist ja auch nicht nur eine Attitüde, das war jetzt unglücklich ausgedrückt, sondern halt sozusagen in der Freiheit einer selbstständigen Tätigkeit, und die ist ja aufreibend und aufregend genug. Also die verlangt ja sehr viel Zeit und Engagement. Ich glaube, dass sich die Akteurinnen selber noch mehr gesellschaftliche Kraft verleihen könnten und mehr Ernsthaftigkeit noch hinter ihre eigene Tätigkeit hinterlegen könnten durch dieses Bilden von Institutionen und Organisationen, die sich auch einen Kodex zulegen. Das habe ich versucht, in dem Buch auch zu begründen. Nebenbei, es gibt auch noch andere Akteurinnen, denen das auch aufgefallen ist. Ich glaube, es ist halt für die Designerin deswegen besonders wichtig, also die moralisch wie ethisch ansprechbar sind, sich darüber Gedanken zu machen, weil man sich ja dann, wenn man sich anschaut, in welcher massiven Verantwortung bestimmte Verbände, also Berufsgruppen auch stehen. Ich nehme jetzt mal die Ingenieure auch. Mhm. Und die sich vor allen Dingen seit den 60er, 70er Jahren, ausgehend von den USA, wirklich sehr, sehr ernstzunehmende Kodifizierungen vorgelegt haben. Ich habe mich damit mal vor 10 Jahren beschäftigt. Ich war beeindruckt von dem, was die Ingenieure sich in den USA in ihrer Ausbildung, womit die sich beschäftigen müssen. Man denkt immer, die Amerikaner würden das Thema nicht so ernst nehmen. Die haben das in der Nachkriegszeit als Erste sehr ernst genommen. Ja, und auch so Leute wie Raymond Loewy, den man immer so mit Werbung und Marketing verbindet, die haben in den 40er Jahren schon das, 40er, 50er Jahren haben dafür schon ein Gespür entwickelt, dass die Reputation ihrer Disziplin, die ambivalent ist, wie wir wissen, ja, dass die massiv davon abhängen wird, ob man genauso seriös arbeitet wie ein Konstrukteur einer Brücke, der es sich nicht erlauben kann, dass die Brücke vor der Zeit ja einstürzt, und dass man diese Verantwortung, die der Ingenieur gegenüber der Gesellschaft nun mal trägt, ob er eine Brücke baut oder ein Fahrzeug oder was auch immer, dass man die auf die eigene Disziplin überträgt. Dort, wo die Disziplin, also die Designdisziplin, auch technisch orientiert ist, könnte man sich ja in der Hinsicht orientieren. Wo man wiederum sozial engagiert arbeitet, kann man sich wirklich an der Figur, der Rollenfigur des Mediziners, der ja heilsam wirken soll, und zwar behutsam heilsam. Ja, nicht mit dem maximalen Eingriff, das ist mir ja sehr wichtig in meiner Darstellung. Ein heutiger moderner Mediziner macht ja möglichst wenig. Er verändert möglichst wenig, um kuratorisch tätig zu sein. Ja, ja, er macht den Interventor Minimo, den ich durch Lucius Burkhardt und Batson Brock kennenlernen durfte. Und das ist, glaube ich, eine der klügsten Beobachtungen aus der Wissenschaftsgeschichte dass es die Kunst ist und die Wissenschaft des kleinen Eingriff, die Meisterschaft bedeutet.
Ja, das ist ja bei Burkhardt der kleinstmögliche Eingriff sogar.
Ja, ja.
Also nochmal eine Steigerung. Also dieser kleinstmögliche Eingriff, da würde ich ganz gerne nochmal kurz drüber sprechen, weil das ist natürlich ein sehr, du hast ja auch Burkhardt Brock da eben sozusagen drin in einem eigenen kleinen Kapitel. Ich bin ja ein bekennender Burkhardt-Fan, von daher habe ich da sehr gefreut. Aber dieser kleinstmögliche Eingriff, was ist das für eine Designerin, für einen Designer?
Das ist die Person, die sich über das war deine Einstiegsfrage, die sich mit den Konsequenzen des Handelns ernsthaft befasst. Und die lernt, wie im Experiment genau zu beobachten. Und das wäre auch eine wissenschaftliche Orientierung, die ja bisher in der Ausbildung der Designer in den letzten Jahrzehnten mal stärker, mal weniger stark gewichtet wurde. Also will ich auch gar nicht weiter bewerten. Aber es ist, sagen, für eine Orientierung hin, die, das ist die konsequenzialistische Ethik, die sich wirklich mit den Handlungsfolgen beschäftigt, nur einmal einfach logisch und auch in der Welt der Dinge, der materiellen Welt, wiederum auch einfach nur sinnig, erstmal den kleineren Eingriff zu wagen und eben nicht das, was Marketing heute propagiert, zu beherzigen, den Maximum Impact anzustreben. Hm. Das ist im buchstäblichen Sinne erst einmal unverantwortbar, der Maximum Impact. Da haben wir weltpolitische Gestalten zu jeder Zeit, die imperial agieren, ja, und die damit einen gewaltigen Schaden provozieren. Wer auch nur ein bisschen Skrupel hat und Gewissen, wird kleiner dosieren. Also ich will niemandem die Dosis vorgeben, das wäre lachhaft, ja, das wäre närrisch. Es muss schon jeder wirklich selber die richtige Dosis finden. Aber den Gedanken, dass die Dosierung, auch die kleine, Klammer auf, die homöopathische Klammer zu, trotzdem eine Wirkung hat. Und zwar, wenn wir dann die Längerfristigkeit betrachten, ja, vor allen Dingen sehen müssen, es können ja tausende, Millionen oder gar Milliarden Menschen Mini-Operationen durchführen, die aber in der Summe den Kaskadeneffekt bedeuten, der uns ja heute bei den Fragen des Klimas und der Umweltzerstörung einerseits und der Regeneration im positiven Sinne wieder begegnen werden. Also es kommt ja nicht darauf an, dass du oder ich individuell sehr viel tun, sondern die Frage ist, was machen wir wie als 8 Milliarden Menschen? Und das finde ich im Sinne jetzt auch wieder einer Pflichtenethik, also der Gedanke der Menschheit, wenn man den ernst nimmt, und das ist ja das Verdienst von Kant dafür, sehr sinnige Argumentationsfiguren gefunden zu haben, dass es wirklich darauf ankommt, dass du und ich uns als Vertreter der Menschheit ernst nehmen. Dass wir so tun, als ob ja wir wirklich die Repräsentanten sind, jetzt nicht in einem politischen Sinn, sondern in einem moralphilosophischen Sinn, dass es auf dein und mein Handeln ankommt. Mhm. Das ist im Übrigen der Gedanke, der unser Grundgesetz trägt. Ja, und der diese Würdeformel auch mit einschließt. Das ist der Gehalt, der dieser Würdeformel ist. Du und ich und alle anderen auch sind gleichermaßen wertvoll. Und das, was wir tun, machen und sagen, ist ebenfalls wertvoll. Daraus erwächst unsere Würde.
Ich glaube, das ist dieses Thema, also als ob, da gibt es ja auch von, glaube ich, von 1911 von dem Feihinger, dieses die Philosophie des als ob.
Ja, ja.
Also die Idee, so zu denken, als ob man in der Haut eines anderen stecken würde. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein unglaublich wichtiges Werkzeug, würde ich das mal nennen, für Designer, um sich irgendwie sozusagen, wird ja immer über Empathie gesprochen und sich sozusagen in Personen hineinzuversetzen. Aber das ist der Mechanismus, dieses als ob. So tun, als ob ich der andere wäre. Und damit kann man natürlich sehr viel erschließen und kann im Grunde neue Perspektiven einnehmen. Das ist auch nochmal zurück zu Brock und Burkhardt. Bezeichnenderweise sind ja in beiden Praktiken von Brock und Burkhardt das Gehen und Beobachten sehr wichtig. Also Brock mit seinen Besucherschulen, also ewiges Rumlaufen auf der Documenta, und Burkhardt eben mit seinen Spaziergangswissenschaften einfach die Notwendigkeit eines genauen Beobachtens und Verstehens, bevor man irgendwie anfängt, etwas zu tun. Das ist, glaube ich, etwas, was eben auch, also jetzt mal in diese Designethik hineingehören sollte, nämlich dieses genaue Beobachten und vielleicht auch tatsächlich das physische Gehen, um Dinge körperlich wahrnehmen zu können, ja, statt sie nur auf dem Monitor zu betrachten und dann zu sagen, nee, wird anders gemacht.
Also ich ganz genauso, und wir vertreten das ja auch an der Hochschule Bildenden Künste Saar. In unserer Dépendance in Völklingen ist ja das Europäische Zentrum für Promenadologie, das der Kollege Professor Georg Winter auch vertritt. Und unsere Hochschule ist ja auch im Geiste Burkhardts und von ihm als Beiratsmitglied inauguriert worden. Also dieser ja von Nietzsche und den Peripatetikern, also auch wieder bis in die Antike zurückgehende Erkenntnisprozess, dass eine Erkenntnis, die welthaltig sein soll, den kompletten Leib einschließen soll, ist für alle Gestaltungsdisziplinen, glaube ich, eminent wichtig. Und für die ethische Weltorientierung deswegen wichtig, dass wir das, was wir beispielsweise schützen wollen, meinetwegen bestimmte Landschaften, nehme ich jetzt mal als Beispiel, dass wir die uns erschlossen haben. Also dass wir wirklich durch die Stadt, durch den Stadtrand, durch die Peripherie in die Landschaft oder gar in die Wildnisse eingedrungen sind, um eine Erfahrung, eine Welterfahrung zu haben. Wenn wir nur noch uns als andersrum gesprochen in der digitalen Weltlosigkeit ergehen und von dort aus diesem digitalen Nirgendwo heraus meinen, irgendetwas Sinnvolles für die Welt, also als materiell, physische und biotische Welt tun zu können, naja, da sind wir nicht so wahnsinnig gut beraten, einfach. Ja, wir werden diese Erschließungen benötigen und ich glaube auch, was ganz wichtig ist, jetzt auch als pädagogischer Prozess, den Burkhardt und Brock damit ja auch verbunden haben, wir sammeln Erinnerungen, wir sammeln Erinnerungen und wir sammeln auch Erfahrungen und wir werden dadurch auch wirklich gebildet, dass wir uns etwas in den Leib haben. Wir haben es uns zugemutet, etwas in unseren Leib eingeschrieben zu haben durch diese Erschließungsarbeit. Ja, in all ihrer Ambivalenz, die vielleicht auch drin stecken kann. Es ist kein rein kognitives Geschehen. Ne?
Mit dem DDC-Award Was ist gut? Verfolgt der Designwettbewerb des Deutschen Designclub schon seit 2021 ein grundlegend neues Konzept hin zu einem Designverständnis, das Haltung, Wirksamkeit und Verantwortung ins Zentrum der Beurteilung von Designarbeiten rückt. Am 14. November letzten Jahres wurden im Museum Reinhard Ernst in Wiesbaden die Auszeichnungen der dritten Ausgabe dieses Gestaltungswettbewerbs verliehen. Dazu ist nun die Publikation mit dem Titel DDC Award 2025 Was ist gut? Gutes Design und Mut zur Transformation im Formverlag erschienen. Am 5. Mai wird das Heft beim DDC-Salon München im Rahmen der Munich Creative Business Week offiziell vorgestellt. Auf 200 Seiten werden der Wettbewerb, dessen Hintergründe, Kriterien und natürlich die ausgezeichneten Arbeiten ausführlich vorgestellt. Ihr erfahrt Wissenswertes über prämierte Projekte, die zeigen, wie Design Demokratie sichtbar macht, Städte transformiert, Gesundheit neu denkt und Nachhaltigkeit nicht nur als Beiwerk, sondern als Gestaltungsaufgabe versteht. Ihr könnt das Heft über die DDC-Webseite oder den Formverlag erwerben. Es lohnt sich.
Also mal konkreter auf diese soziale Verantwortlichkeit auch eingehen. Also gibt es hier auch also ein kurzes Zitat. Das Handlungsprofil von Designern sei, so Brock, um die Aufgabe der aktiven Veränderung sozialer Verhältnisse zu erweitern. Also es ist jetzt nicht irgendwie sozusagen Interaktion mit Räumen, um dann soziale Prozesse zu ermöglichen, sondern wirklich das Verändern der sozialen Verhältnisse. Es ist ja eigentlich gar nicht mehr designerisch, sondern das geht darüber hinaus. Es gibt also von Ezio Manzini dieses Design for Social Innovation. Mhm. Man sagt, was kann denn Designer alles tun? Aber so diese Radikalität in der Aussage. Die aktive Veränderung sozialer Verhältnisse. Wieso ist das eine Aufgabe für Designerinnen?
Ich würde jetzt nicht es so radikal formulieren wollen, persönlich, wie es dort formuliert ist. Es ist nun mal eine seit Ende der 60er Jahre eintretende, aus den Künsten stammende aktivistische Haltung, die man für geeignete Maßnahmen einsetzen soll, die natürlich aber auch, das muss ich auch dazu sagen, auch anmaßungsvoll sein kann. Ja, weil da möchte ich nämlich auch eine moralphilosophische Frage hinterher schicken, die für Gestalterinnen auch nicht ganz unwichtig ist und die auch die Künstlerinnen im Übrigen betrifft. Mit denen hat ja auch Brock die Erfahrungen in den späten 50er und 60er Jahren gesammelt. Da kommt es her. Was berechtigt mich denn eigentlich zu einer solchen Intervention?
Mhm.
Ja, und das finde ich die vorgängige Frage. Und man wird darauf stoßen, dass es eigentümlicherweise um eine Selbstmandatierung geht. Und das ist im Übrigen auch laut Brock der innere Kern der Aussage von Joseph Beuys gewesen. Jeder Mensch ist ein Künstler, nämlich dahingehend am Ende, wenn wir wirklich etwas erreichen und verändern wollen, müssen wir es wie die Künstler machen, nämlich auf das Risiko hin, dass wir unter Umständen gar nicht berechtigt sind zu dem, was wir da eigentlich verändern wollen. Also auch wirklich jetzt in diesem rechtlichen und auch politischen Sinne. Also das sind die Risiken, die diese Generation eingegangen ist. So wie ich heute den gestalterischen Interventionismus erlebe und auch wertschätze, erlebe ich ihn selten, dass er in so eine rechtliche Grauzone eigentlich wirklich vorstößt. Insofern ist manchmal das Pathos, das heute da mitspielt, nicht mehr, ist ein historisches Pathos sozusagen, das da so ein bisschen reinfließt. Und also ich propagiere das nicht in dem Sinne, dass ich jetzt sage, das ist jetzt alles richtig oder falsch. Ich glaube, das ist nämlich an der Stelle ein interessanter, wirklich politischer Prozess, den du da ansprichst, wo nicht die Akteure entscheiden, was es ist, sondern die Herrschaft, um es altmodisch auszudrücken. Mhm. Was es dann wirklich gewesen sein wird im Sinne der Intervention, was der politische Gehalt gewesen sein wird, entscheiden nicht die Akteure, weil die sind unter Umständen nicht legitimiert, die gehen das Risiko ein, wenn sie wirklich etwas Interessantes, wirklich Neues, wirklich Innovatives machen. Und wie das dann bewertet wird, entscheidet eine andere Gewalt.
Ja, ja? Das ist, ich möchte noch auf Papanek kurz eingehen. Also Papanek wird ja immer wieder zitiert, insbesondere mit seiner provokanten These, es gebe Berufe, die schädlicher seien als die des Designers, aber es seien sehr wenige.
Der General.
Ja, genau so. Also ja. Das ist natürlich irgendwie so super arrogant und hilft den Designerinnen natürlich nicht viel weiter. Aber was es tut, ist es dann doch, dass es eben den Beruf ganz grundlegend in Frage stellt und sagt, also, er geht ja vor allem dann Richtung Marketing, sagt, also, dass Werbung sei für ihn sozusagen des Teufels. Aber Design ist auch schon relativ, also verdächtig aus seiner Sicht. Wie kannst du mit denn damit umgehen? Ich meine, jetzt auch aus Sicht von Designerinnen mit so einer Aussage, die einem vielleicht entgegengeschleudert wird.
Ja, du hast es jetzt arrogant genannt. Man könnte sagen, also es ist bestimmt eine, um Günther Anders zu zitieren, eine Übertreibung in Richtung Wahrheit. Es ist eine Übertreibung, ja, aber es steckt etwas Wahres darin. Also wir müssen uns nichts vormachen, möchte er sagen. Unser Designhandeln kann wirklich schädlich sein. Mhm. Aber man muss ja auch mal mit der Analogie umgehen. Er argumentiert in Analogie, glaube ich, zum General und in Analogie zu einem großen Unternehmer, der sagen viel bewirkt. In gewisser Hinsicht spricht er den Designerinnen auch große Wirkmächtigkeit zu. Ja, und da könnte man von heute aus sagen, stimmt denn das überhaupt? Hat er da nicht in den 70er Jahren übertrieben, auch mit der Wirkmächtigkeit? Ja, und auch da ist die Frage, welche Perspektive nimmt das Individuum als Design an? Nehme ich mich selbst so ernst, dass ich mich als General oder als Industrieunternehmer sehe? Das ist ja wohl eine Übertreibung, die nicht mehr in Richtung Wahrheit zielt. Oder nehme ich mich einfach per se als eine eher zerstörerische Kraft in der Welt wahr? Und ich meine, wenn das individuell der Fall wäre, ja, das ist mir ein bisschen zu skrupellos, zu sehr mit fast schon einer Sündenlast behaftet. Also das, ich weiß nicht, ob Herr Papanek da, welche religiöse Hintergrundstrahlung da wirkte. Also dahinter sieht man schon fast die Sünde und das Böse stehen da theologisch als Wirkmächte im Hintergrund. Mhm. Es ist, wenn ich mich richtig erinnere, der Auftakt dieser Schrift, Design for the Real World. Er ist ein Tamtam. Es ist wie sozusagen eine Ouvertüre zu einer Oper, ja, in gewisser Hinsicht. Und wer dieses Buch gelesen hat, das ja immerhin das meistverlegte Buch dieser Gattung der letzten Jahrzehnte ist, wird sich ja auch nicht wundern, wenn es differenziertere Urteile gibt, die aber trotzdem auf dieses schwierige Urteil einzahlen. Liebe Leute, liebe Designer, ihr seid verstrickt in einem zerstörerischen Prozess. Und tja, da ist nun mal auch etwas daran, weil nicht alles, was Designerinnen und Designer machen, ist lebensförderlich, ist Lebensqualität steigernd oder gesundheitsförderlich. Das ist nun mal so. Aber die Radikalität ist überzogen.
Ja, ich habe auch gerade nochmal das Buch irgendwie aus meinem Handapparat gezogen. Das ist tatsächlich der erste Satz des Vorwortes. Ja. There are professions more harmful than industrial design, but only a very few of them. Also das ist wirklich der Auftakt dieses Buchs.
Ja,
Design
ja.
for the Real World von Viktor Papanek, in den 70er Jahren erschienen. Und so ein Auftakt ist natürlich dann, also hast du recht, also es hat sowas Sendungsbewusstes aus, also auch so eine These oder irgendwie so eine Art Paragraphen oder Gebot an Anfang zu stellen, ist schon ziemlich eigenartig. Ja.
Das machen, wir möchten jetzt keine Autoren der Gegenwart direkt zitieren, aber dir und unseren Hörerinnen und Hörern fallen vielleicht auch noch andere in unserer Gegenwart ein, die mit Paragraphen Traktate starten, wo die ersten Thesen schon so stark sind, dass sich die Bücher entsprechend auch verkaufen. Es ist vielleicht auch, das ist eine weitere Dialektik einer solchen Aussage, eine Marketingstrategie, eine so starke These an den Anfang zu setzen. Rein logisch betrachtet, wie ein Philosoph vorgehen würde, ist es natürlich so, wenn der erste Satz nicht stimmt, ist alles weitere, was folgt, vielleicht auch falsch. Ja, also wenn die Prämisse nicht stimmt, lernt man in der Logik, ist der Folgesatz auch falsch.
Ja, aber dieses, sag ich mal, religiös Berufen ist ja nicht neu. Ich habe hier gerade, zitiere ich irgendwie einen Satz über die Shaker. Ein Shaker zu sein bedeutete, an einem von Gott inspirierten Experiment des sozialen Lebens teilzunehmen. Also die Shaker werden bei uns ja nicht religiös gelesen, sondern eben als Entwerfer von ungeheuer schlichten und auch einfach vollendeten Formen. Aber da steckt natürlich irgendwie in dem Fall der Glaube dahinter. Und auch das Vermarkten. Also Shakers sind ja relativ stark sowohl in ihrer religiösen Verankerung in dieser Glaubensgemeinschaft als auch im Vertrieb ihrer Produkte.
Ich glaube, dass diese Sekten, die es ja auch in Deutschland gab, rund um Wuppertal beispielsweise ja auch, gab es ja auch diese, wie soll man sagen, freikirchlichen Bewegungen, die es aus den Bewegungen des 17. und 18. Jahrhunderts entstanden sind, die haben die religiösen Gebote, die ja in der Mehrzahl der Fälle Reinheits- und Reinlichkeitsgebote sind, dann eben in eine Lebensreform übersetzt. Ja? Oder beziehungsweise, ich habe mich jetzt ungünstig ausgedrückt, die religiöse Lebensform mündet dann auch im Laufe des 19. Jahrhunderts in Lebensreformen, die säkularer Natur sind, die meinetwegen sozialutopisch sind, wie jetzt auch in England. Nun zehren diese säkularen Bewegungen immer noch von ihren Narrativen und Mythologien her von religiösen Mustern. Es sind messianische Heilslehren und unser Gestaltungsmodernismus hat auch messianischen Gehalt. Auch das Bauhaus hat einen messianischen Gehalt. Ja, also ich glaube auch, dass ich vertrete es auch in meiner Lehre, wir sollten nicht die religiösen Bewegungen in die Vergangenheit verlagern, als wären das abgeschlossene Kapitel. Das hat sich verfeinert sozusagen, das ist granularer geworden, das Religiöse. Aber es taucht in vielen Spielarten, auch in der Popkultur, es taucht überall auf. Letztendlich die Frage des traditionsbildenden Moments und der formsprachlichen Kontinuität bei allem Wandel. Also irgendetwas muss so vorzüglich sein, um jetzt beim Shaker-Beispiel zu bleiben, dass es den Wandel übersteht. Hm. Ja, und es ist ein Teil des Shaker-Mobiliars beispielsweise ja gelungen, ein Stück weit.
Stimmt. Ja. Ich möchte noch auf einen Aspekt und ein Stichwort eingehen, bevor wir dann auch leider zum Ende kommen müssen, nämlich der narrativen Ethik. Also du bringst es ein, das war jetzt mir tatsächlich auch kein geläufiger Begriff. Du schreibst, in der narrativen Ethik ist es üblich, durch das Erzählen von Leidenserfahrungen einen Beitrag zur Erziehung des Menschengeschlechts zu leisten. Das ist ein sehr wichtiger, sehr schwergewichtiger Satz auch. Nun, wo kommt die narrative Ethik her und wie hängt die wiederum mit den Gestaltungsdesign, also Professionalitätsthemen zusammen oder tut es das überhaupt, die wir besprochen haben?
Ich glaube, dass so ein Ansatz wie die narrative Ethik für all diejenigen Designerinnen und Designer, wirklich hilfreich sein kann, die sich mit Gerechtigkeitsfragen beschäftigen. Ja, also die Leidenserfahrung, die du jetzt gerade eben zitiert hast, enthält ja den Ruf nach Gerechtigkeit. Im Übrigen ein alter religiöser Ruf. Wir hören das Echo aus dem Alten Testament. Ja, die narrative Ethik ist auch eine säkular-philosophische Spielart einer Theologie, kann man wirklich so sagen, die sozusagen mythologische Elemente unserer Alltagskultur heute aufnimmt, aus allen möglichen Bereichen und sich mit der Frage beschäftigt, welche Art von Erzählungen müssen wir in Bild, Wort, Sprache übersetzen, um für die sogenannten Subalternen, für die Marginalisierten, es gibt viele Bezeichnungen für Gruppen, die ausgeschlossen sind, muss ich jetzt nicht alle auflisten, die sagen, Gehör finden wollen oder denen man eine Stimme verleihen möchte. Das sind jetzt alles so Metaphern für das, was Sprachlosigkeit bedeutet oder von der Mehrheitsgesellschaft nicht gehört werden. Menschen, die für diese Gruppen erstmal ein Ohr entwickelt haben, für deren Erfahrungen, / Leidenserfahrungen, können sich fragen, ob sie jenseits von Agitation für diese Gruppen eben Erzählungen prägen, meinetwegen auch gerne im Filmmedium, was natürlich da am besten oder am vorzüglichsten funktioniert, in denen ja der Impetus erweckt wird, mit diesen Gruppen ein Mitgefühl, / Empathie zu entwickeln. Und wenn man das Ganze, sagen, ein Stück weit wiederum emotional ein bisschen runterkocht und eben nicht wie der Kinofilm hauptsächlich auf Emotionen setzt, dann wird man eben in dieser narrativen Ethik beispielsweise Appelle finden, auf Solidarität hin orientierte Appelle. Und der Philosoph, nachdem du da jetzt indirekt gefragt hast, der das am stärksten propagiert hat, war Richard Rorty, der so Ende des letzten Jahrhunderts doch sehr viel Gehör gefunden hat und der der ist jetzt nicht der Urheber dieses Konzepts, aber er ist derjenige, der diese Art von Zugang in der akademischen Welt sehr stark propagiert hat. Im Grunde würde ich aber sagen, wenn man genau hinschaut, wird man bei fast allen Gerechtigkeitstheoretikerinnen, ich mache da auch im Schlussabschnitt, beziehe ich mich auf Martha Nussbaum, die mit Amartya Sen stark zusammengearbeitet hat und sehr viel bewirkt hat durch den Capabilities Approach. Da geht es auch um die Grundbefähigungen des Menschen. Und das Erzählen ist eine dieser Grundbefähigungen. Und das ist vielleicht auch eine der ältesten und zukunftsträchtigsten Befähigungen des Menschen, dass wir uns von unserer Welterfahrung wechselseitig berichten. Wir dadurch den Perspektivwechsel lernen, den du vorhin auch angesprochen hast, Empathie entwickeln können und emotional am Geschick oder Missgeschick andere Menschen teilhaben zu können und uns zu fragen, wie groß ist der Umfang unseres Mitleids, wie groß ist der Umfang unserer Solidarität mit menschlichem Leben, plus ja jetzt seit einigen Jahren auch noch verstärkt der ethischen Frage, der naturethischen Frage oder umweltethischen Frage, wie wollen wir mit nichtmenschlichem Leben eigentlich fürderhin umgehen? Also die Umfangserweiterung unseres Mitgefühls im Hinblick auf außermenschliches Leben ist für die Zukunft eine der spannendsten Fragen.
Dieses Thema, was du jetzt gerade ansprichst, das passt jetzt nicht mehr in unsere Diskussion rein, ist auch in der angewandten Ethik von Nida Rümelin drin, im Tierethik, die Frage. Und diese ganze Frage des mit dem nichtmenschlichen Leben, ich hatte vorhin ja auch schon die Lebensgemeinschaften von Pilzen, Mikroben und Bakterien genannt, das ist ein ganz großes Thema, das also für die Designerinnen auf jeden Fall in den nächsten Jahren relevant werden wird. Ich möchte nochmal abschließend eine, das sind 10 Zeilen irgendwie von deinem, aus dem Ende des Buchs zitieren. Und zwar, das sind Fragen, die du eben auch vorbereitet hast und die eben die Designerinnen sich auch stellen können. Als erste Frage wäre, bin ich bereit, für mich selbst Verantwortung zu übernehmen oder übertrage ich Verantwortung lieber auf andere Personen oder abstrakte Größen wie Gesellschaft oder Staat? Fragezeichen. Die zweite Frage, will ich meine Autonomie lieber an teilautonome Systeme abgeben und mich dadurch von bestehender Verantwortung entlasten? Die dritte, will ich durch meine Tätigkeit die Lebensqualität anderer Menschen und Lebewesen verbessern? Und die vierte und abschließende, will ich es unterlassen, andere Menschen zu täuschen? Also ich finde das extrem wertvoll, eine Art Kompression des Buchs. Ja, du schreibst dann, ich bin guter Dinge und so weiter. Also
ja, ich bin wirklich guter Dinge. Also ich bin dahingehend guter Dinge, Wenn man die Entwicklung der Geisteswissenschaften der letzten Jahrzehnte sieht, ist das für mich die Quintessenz. Es ist auch nicht nur eine ambivalente Bewegung. Die Geisteswissenschaften haben sich immer mehr zu Moralwissenschaften weiterentwickelt, in fast allen Disziplinen. Wenn man das mal so anguckt, das wird einem kaum entgehen. Ja, es wird auch schrecklich viel moralisiert. Die Ethik ist die Distanznahme von dieser Moralisierung. Deswegen ist sie so wichtig, dass wir zu begründeten Urteilen finden, über die wir auch fair miteinander reden können. Das Moralisieren hilft uns kaum weiter. Ja, ich halte da nicht viel davon. Es wird schrecklich viel moralisiert. Wir müssen zu begründeten, verallgemeinerbaren Urteilen kommen. Dann können wir in der Gesellschaft auch miteinander friedlich leben. Das Moralisieren bringt uns mehr Konflikt als Eintracht. Das ist eigentlich nicht der Weg, den ich einschlagen möchte. Die Ethik soll konfliktlösend wirken. Und ich glaube, das kann sie auch.
Dazu vielleicht nochmal, bei Luhmann irgendwie Moral und Ethik unterschieden wird, das könnte ich jetzt referieren, aber dass du vielleicht nochmal ganz kurz, bisschen definitorisch, diese teilweise wirklich synonym verwendeten Begriffe Moral und Ethik nochmal differenzierst.
Die Ethik hat die Aufgabe, die moralischen Urteile, die im Alltag getroffen werden, auf ihre Begründbarkeit hin zu untersuchen. Wir treffen alle jeden Tag moralische Urteile. Es ist keine Kunst, ein moralisches Urteil zu fällen. Das lernen wir sehr schnell im Laufe des Lebens. Wir übernehmen eigentlich nur die moralischen Urteile unserer Peer Group in der Regel. Die Ethik ist so wichtig, weil sie im Sinne auch einer Genealogie der Moral, wie es Nietzsche genannt hat, sich fragt, wie kommen die überhaupt zustande? Und sind die eigentlich wohlbegründet oder sind die auch gerechtfertigt? Und viele moralische Urteile, die wir im Alltag hören, naja, die sind halt, wie Luhmann sagen würde, die Verteilung von Achtung und Missachtung, so nennt er das. Ne?
Ja.
Und das ist ein Sprachspiel, würde ein Wittgensteinianer sagen. Der philosophische Zugang ist wichtig, dass wir lernen, uns eben nicht nur moralisch wechselseitig zu verurteilen oder zu begünstigen, sondern zu diesen allgemeineren Urteilen zu kommen, die unser Zusammenleben begründbar machen. Und das ist für eine Demokratie wichtig, dass möglichst viele Leute die Begründungen nachvollziehen können, also die Argumente, die dahinter stecken. Und dann sind wir auf einem guten Weg und dann sind wir auch eine wohlgeordnete Gesellschaft, wenn die Mehrzahl der Mitglieder im Sinne der Demokratie auch die Begründungen nachvollziehen kann, dann fühlen die Leute sich auch wohl mit dem, was passiert. Oder sie erleben das als qualitätvoll.
Ja, gut, das ist ja ein bisschen auch die Absicht oder das Vorhaben, das Ziel von World Design Capital haben wir eben auch in dem Projekt, das ich ja verantworte, diesem WDC Campus, also der Schnittstelle zu den Hochschulen, natürlich auch ganz relevant sozusagen im Programm. Es ist vor allem eben die Ermächtigung also von Designerinnen und Designern eben zum selbstverantwortlichen Handeln auf Basis einer begründeten Kodex. Und das wäre eben auch natürlich ein Desiderat, dass irgendwie so ein Kodex auch entsteht und dass dann irgendwie in der nächsten oder übernächsten Ausgabe dieser angewandten Ethik eben auch eine Designethik drin wäre. Ja. Gut, wir haben jetzt irgendwie noch unsere Abschlussfrage, nämlich dieses berühmte Was ist gut? Da wäre ich jetzt mal auch dankbar, wenn du da was zu sagen könntest. Wir haben da die unterschiedlichsten Antworten bekommen in bald 300 Sendungen. Ich bin auf deine gespannt. Kannst auch sehr kurz machen oder eben nochmal richtig vom Leder ziehen.
Ich bin jetzt innerlich, muss ich gestehen, auf die Frage nicht eingestellt gewesen. Ich gehe zum Ausgangspunkt zurück. Ich habe, glaube ich, vorhin gesagt, dass es nicht mein präferierter Zugang ist. Also im Sinne der Ethik ist es gut, dass wir uns für die anderen interessieren und uns nicht nur für uns selbst interessieren. Ja, und dass wir am Leben der anderen teilnehmen. Die Ethik ist die Disziplin, die dieses Interesse für die anderen Lebensformen zwar abstrakt, aber doch auch im Konkreten relevant verhandelt. Und insofern ist meine Vorstellung von Gutheit, dass wir am Leben der anderen mit Herz und Verstand und Leidenschaft und auch Liebe teilhaben können und dass es uns allen gemeinsam wohlergehen möge.
Ja, vielen Dank, Christian. Ich hoffe, dass wir eben in dem Gespräch für die Zuhörerinnen so ein bisschen erschlossen haben, also was es mit Ethik auf sich hat und dass es lohnenswert ist, sich eben da mit der Literatur, die vorliegt, zu befassen, wirklich als Hilfe für die konkrete Arbeit im Design, aber eben auch, und es wurde vorhin ja auch angesprochen, wenn ihr mehr an Gerechtigkeit interessiert seid, euch damit zu beschäftigen, wie das möglich ist, weil es ist möglich. Ja, vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir ebenso. Vielen Dank.
Das waren Christian und Georg zu einem Thema, das uns auch in Zukunft weiter intensiv beschäftigen wird. In einer Welt, die teils absichtlich auf Werten herumtrampelt, ist Designethik, die Ethik unseres Berufsstandes, also umso wichtiger. In der kommenden Folge unseres Podcasts in 2 Wochen sprechen wir dann mit 2 durchaus prägenden Personen des deutschen Design, Jean-Marc da Costa und Manfred Wolf, die vor über 40 Jahren das Unternehmen Serienlighting gründeten, das heute sehr erfolgreich als globaler Anbieter im Leuchtenmarkt agiert. Mit den beiden spricht Georg über die Geschichte ihres Unternehmens und auch ihre persönliche Geschichte. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche. Eure DDcast-Redaktion. Thank you.